Ich habe heute die Ehre, den Psalm 58 zu lesen. Für den Dirigenten nach derselben Melodie zu begleiten wie Verschone und Erhalte. Von David, ein Lehrpsalm. Ihr Mächtigen, seid ihr wirklich gerecht, wenn ihr eure Urteile fällt? Richtet ihr die Menschen unparteiisch? Ganz und gar nicht. In euren Herzen schmiedet ihr heimtückische Pläne. Das Land ist erfüllt von der Gewalt, die von euren Händen ausgeht. Diese Gottlosen sind von Geburt an auf dem falschen Weg. Auf Irrwegen gehen diese Lügenmäuler von Mutterleib an. Giftig sind sie wie Schlangen. Ja, sie sind gleich einer Otter, die ihr Ohr verschließt und nicht auf die Stimme des Schlangenbeschwörers hört, auf den erfahrenen Zauberer, der Schlangen mit Worten zähmen kann. Gott, brich diesen Leuten die Zähne aus. Herr, zerschlage diesen reißenden Löwen das Gebiss. Lass sie verschwinden wie versickerndes Wasser. Und wenn sie ihre Pfeile schießen, dann brich diese den Spitzen ab. Ihr Leben soll so kurz sein wie das einer Schnecke, die sich auflöst und verendet, wie das einer Fehlgeburt, die nie das Licht der Sonne sieht. Ja, ihr Mächtigen, werdet es noch merken. Ehe euch Kochtöpfe vom Holzfeuer heiß werden, egal ob das Fleisch noch roh ist oder schon gart, Gott fegt durch einen Sturm alles hinweg. Wenn Gott Vergeltung übt, wird sich jeder freuen, der nach Gottes Willen lebt. Ja, er wird seine Füße baden im Blut dieser gottlosen Verbrecher. Dann werden die Menschen sagen, seht ihr, wer Gottes Willen tut, bekommt doch noch seinen Lohn. Ja, es gibt noch einen Gott, der gerecht richtet auf dieser Erde.
Ich spreche ein Gebet zu Beginn der Predigt. Gott, ja, das ist jetzt kein Text, für den ich so richtig Danke sagen kann, aber er steht nun mal da. Und ich bitte dich um deinen Geist, dass du uns Verstehen schenkst, warum das da steht und warum du David diesen Psalm eingegeben hast in diesen Worten. Hilf uns beim Verstehen und danke für deine Gegenwart. Amen. Ja, ich weiß nicht, was ihr eben gedacht habt. Friedrich hat da ganz tapfer diesen Text vorgelesen. Also man hat gemerkt, dass du irgendwie selber nicht ganz glauben kannst, was du da liest. Aber vielen Dank fürs Vorlesen. Und ja, die Frage steht im Raum, darf man sowas? Also darf man so sprechen? Also es ist eigentlich ein ganzer Text jetzt mal nur Hassrede, nur ein wütendes Um sich schlagen. Und hier geht es nur um diese Gottlosen, diese Bösen, diese Schlangen, diese Schnecken. Und der Gerechte wird seine Füße in ihrem Blut baden. Und ja, geht's noch. So, das ist beim besten Willen kein Psalm zur persönlichen Erbauung. So. Aber er steht halt nun mal so in der Bibel. Und was machen wir jetzt mit dem? Sollte man den nicht am besten mal entfernen, einfach weil Hassrede dulden wir ja auch sonst nicht. Also wir sind ja gerade sehr damit beschäftigt, eine Sprache zu gebrauchen, die nicht verletzt. Und jetzt dieser Psalm hier, das ist ja wirklich die Faust aufs Auge für alle gerechte Sprache. Auch irgendwie seltsam, ja, weil hier geht es ja gerade um Gerechtigkeit viel in diesem Psalm. Also es ist alles ein bisschen komplex. Der Gedanke, diesen Psalm aus der Bibel zu entfernen, der ist gar nicht neu. Es ist kein Gedanke, der da jetzt erst kürzlich aufgekommen ist, so als man angefangen hat, über gerechte Sprache nachzudenken. Die Diskussion darüber ist schon ein bisschen älter. Also ob man diese Verse, die ja auch in vielen Psalmen zwischendrin dann vorkommen, wo dann so den Feinden die Pest an den Hals gewünscht wird, ob man diese Verse nicht einfach mal streichen kann. Und dann gibt es eben auch noch drei Psalmen, die in Gänze nur so aus Flüchen gegen die Feinde bestehen. Also eben dieser hier, Psalm 58 und dann noch Psalm 83 und Psalm 109. In der katholischen Kirche hat man im Zweiten Vatikanischen Konzil, so Anfang der 60er Jahre, konkret die Frage gestellt, kann man diese Texte jetzt nicht einfach mal streichen? Wenn wir sind ja heute im christlichen Zeitalter angekommen, wir sind im Zeitalter der Gnade und der Vergebung, da brauchen wir doch eigentlich diese gewalttätigen Rachetexte nicht mehr. Man hat sich aber doch entschieden, alles drin zu lassen, was in den Psalmen nun mal so drinsteht. Und ja, ich finde das auch richtig so, denn wir könnte einiges draus lernen. Es ist ja nun mal ein Lehrpsalm von David. Das Erste, was ich ansprechen möchte, ist, dass wir erstmal klären müssen, dass Vergebung hier tatsächlich nicht das Thema ist. Das hat ja Theresa eben in der Einleitung schon angesprochen, also irgendwie Vergebung, ist manchmal gar nicht so einfach und hier ist es tatsächlich kein Thema. Sondern das Thema in diesem Psalm ist Wut. Man hat ja selten so eine klare Darstellung von blanker Wut und deshalb geht es heute vor allem auch um Wut als unterschätztes und vielleicht auch zu Unrecht geschmähtes Gefühl. Und dann geht es natürlich auch noch darum, wie wir mit dieser Wut vor Gott treten können und inwiefern dies vielleicht sogar nützlich ist für unser Gebetsleben. Ja, also wir haben durchaus einiges vor. In der Literatur gibt es ja ein Beispiel für diese Figur des wütenden Gerechten. Also einmal gibt es den Robin Hood, den hast du eben schon erwähnt, so der Rächer der Enterbten. Ja, das wäre auch eine schöne Idee gegeben. Ich finde noch ein besseres Beispiel, die Figur von Michael Kohlhaas. So Novelle von Kleist, basierend auf einer wahren Geschichte. Ich habe sie vielleicht mal in der Schule gelesen oder vielleicht seither mal gelesen. Ist Reklamheft und genau, basiert auf einer wahren Geschichte, wohl im 16. Jahrhundert, zur Zeit Martin Luthers, gab es den Pferdehändler Michael Kohlhaas aus Köln an der Spree. Ist mir erst beim Wiederlesen aufgefallen, so ist ja einer von uns. Also ja, wo war denn Köln an der Spree? Das war ja gar nicht weit von hier. Genau, also dieser Michael Kohlhaas, laut Kleist ist er anfangs einer der rechtschaffensten Menschen seiner Zeit, ein anständiger Mann, war dann mal mit einer Koppel Pferde unterwegs ins Ausland, er wollte die dort verkaufen als Pferdehändler eben. Das Ausland war ja damals nie so richtig weit weg, das waren ja lauter kleine Fürstentümer. Und der Kohlhaas stand dann plötzlich vor einer Grenze mit Schlagbaum, die er bisher noch nicht kannte. Ja, und da hatte dann offensichtlich so ein Junker einfach, weil er es konnte, so aus Jux eine Zollstelle aufgebaut und hat alle Leute abgezogen, die da lang kamen. Ja, und ich muss es ein bisschen abkürzen, auf jeden Fall hat er auch dem Michael Kohlhaas zwei schöne Pferde abgezogen, komplett unrechtmäßig. Der Kohlhaas hat sich dann ans Gericht gewandt, um zu klagen, also erst in die erste Instanz und dann an die nächste und dann noch an die nächste. Und er wurde immer abgewiesen mit seiner Klage. Und dann stellte sich halt heraus, dass die Richter und alle Justizbeamten alle irgendwie verwandt und verschwägert waren mit diesem Junker. Und das war alles ein einziger Filz und Kohlhaas kam einfach nicht durch mit seiner Klage. Und dann hat schließlich noch seine Frau gesagt, ich versuche es jetzt mal noch auf meine Art, was zu erreichen. Wurde dann aber, als sie es versucht hat, bei dem Versuch nur schwer verletzt, also zusammengeschlagen und hat es noch irgendwie nach Hause geschafft und hat dann sterbend gehaucht oder hat die Bibel zitiert gegenüber ihrem Mann. Er hat gesagt, vergib deinen Feinden, steht hier, tu wohl auch denen, die dich hassen. Und ja, hat damit ihr Leben ausgehaucht. Und Michael Kohlhaas hat das eben nicht geschafft. Bei Kleist heißt es dann so, Zitat, Kohlhaas dachte, so möge mir Gott nie vergeben, wie ich dem Junker vergebe. Also, er ist dann völlig gekippt, er hat dann seinen Grundbesitz verkauft, hat die Pferde behalten und alle Waffen, die er hatte, und hat alle Bediensteten behalten, hat die auf die Pferde gesetzt, ihnen die Waffen gegeben. Und dann sind sie alle zusammen losgezogen, um diesen Junker zur Strecke zu bringen. Der dann halt immer wieder untergetaucht ist und Kohlhaas und seine Leute haben alle niedergemetzelt, die sie finden konnten. Die haben die Burgen niedergebrannt und die halbe Städte angezündet. Und er wurde zu einem der entsetzlichsten Menschen seiner Zeit. Auf der Suche nach der Gerechtigkeit hat er einfach jedes Maß verloren. Ja, und er wurde dann am Ende auch hingerichtet. Also das heißt, das Recht, das er gesucht hat, wurde an ihm vollstreckt, ohne dass er seins gefunden hätte. Man liest das und erschrickt und fürchtet sich. Dieser Psalm hier könnte von Michael Kohlhaas stammen, so stelle ich mir das vor. Er, der sagt, Gott, wenn es dich gibt, verschaffe mir Recht und wenn es noch so viele Feinde das Leben kostet. Er ist ja wirklich durch Blut gewartet und so darf es natürlich nicht enden. Da denkt man doch, hätte er doch einfach Vergebung geübt. So wie es seine Frau ihm da im letzten Atemzug noch aufgetragen hat, wäre doch so einfach gewesen, oder? hätte er einfach nur vergeben sollen. Aber ebenso mit der Vergebung ist es halt so eine Sache, Vergebung auf Knopfdruck funktioniert nicht. Jemand hat mal gesagt, wenn jemand zu dir sagt, ja, vergib doch endlich, dann geht es dir selber besser und allen anderen auch, dann ist es so, wie wenn derjenige sagt, lass dir doch endlich mal längere Beine wachsen, dann kannst du ja endlich schneller laufen. So ähnlich ist das. Natürlich ist Vergebung eine feine Sache, die uns selber gut tut und auch unserem Gegenüber. Aber Vergebung lässt sich nicht produzieren und deswegen lässt sich Vergebung auch nicht einfordern. Vergebung ist immer ein Prozess und es kann auch manchmal ein sehr, sehr langer Prozess sein. Und nur ich selber kann wissen, wann dieser Prozess durch ist. Und davor müssen wir selber einfach aushalten, dass wir noch nicht so weit sind und alle anderen müssen das auch aushalten. Ich würde sogar sagen, wenn jemand zu euch sagt, ja, jetzt vergib das doch endlich mal. So eine Person hat in der aller Regel eine eigene Agenda, die nicht in eurem Sinne ist. Denn da geht es ja in der Regel darum, dass das Unrecht, das da vergeben werden soll, möglichst schnell kein Thema mehr sein soll. Und dass dann der schwarze Peter auch noch euch zugeschoben werden soll, weil ihr seid ja diejenigen, die nicht vergeben können. Also seid ihr auch noch selber schuld, dass es euch schlecht geht. Sowas nennt man Täterlogik. Also wenn so allzu schnell von Vergebung gesprochen wird, auch wenn die Betroffenen noch gar nicht so weit sind, dann nützt das nur den Tätern, weil dann müssen die sich nicht ändern. Dann kann der ganze Mist so weitergehen wie gehabt. Deswegen ist Vergebung also heute kein Thema, nicht in diesem Psalm und jetzt auch hier nicht in dieser Predigt. Das müssen wir jetzt einfach mal aushalten. Denn auch dadurch kommen wir der Sache näher, warum es eine gute Sache ist, dass wir diesen Psalm haben, so wie er ist. In diesem Psalm hören wir die Wut eines Menschen, dem Unrecht geschehen ist. Der hier spricht, der ist ein Opfer, das ist ein Betroffener und der ist wütend. Im zentralen Vers, in Vers 7, da steht er genau in der Mitte, da steht, Gott bricht diesen Leuten die Zähne aus, Herr zerschlage diesen reißenden Löwen das Gebiss. Da spricht ein Mensch, der zutiefst geschädigt ist und der nach Gerechtigkeit schreit. Wut ist eine starke Emotion. Und Wut ist deshalb wichtig, weil Wut erstens die Motivation liefert, Dinge zu verändern. Und Wut liefert zweitens auch die nötige Energie, dass diese Veränderung dann auch tatsächlich geschieht. Wut fühlt sich unangenehm an, ja, also vor allem auch für die, die sie trifft natürlich. Wut macht uns oft Angst, weil wir das Gefühl haben, dass das nicht zu einem christlichen Charakter passt. Ja, aber Wut ist nötig, denn sonst ändert sich nichts. Ich habe hier so ein entzückendes neues Buch gekauft. Das Grand Hotel der Gefühle. Das habe ich letzte Woche im Bilderbuchladen gekauft. Genau. Ellie war leider nicht da, aber ist immer wieder nett, da zu sein. Die Autorin von diesem Buch hier wohnt wohl gar nicht so weit weg in Kreuzberg und ich finde, es ist ein sehr schönes Buch, gar nicht nur für Kinder. Und ich finde, es ist eine schöne Idee, dem dieses Buch folgt, dass es so ein Grand Hotel der Gefühle gibt. Das fängt an, ich bin die Hoteldirektorin und stehe in allen Gefühlen während ihres Aufenthalts zur Seite und es sind alle Gefühle willkommen, jeder Tag ist anders, man weiß nie, wer einchecken wird. Und mit manchen Gästen hat man viel Spaß und manche sind, man könnte sagen, ein bisschen kompliziert. Ja, und muss ich mal gucken, genau. Dann kriegt eben auch Wut ihr Zimmer. Hier steht, Wut ist extrem laut. Sie ist so laut, dass die Wände wackeln. Sie braucht viel Platz. Deswegen gebe ich ihr das größte Zimmer, das wir haben. Und dann kommt etwas sehr Weises, nämlich hier Zitat. Einmal habe ich den Fehler gemacht, Wut in ein kleines Zimmer zu stecken, möglichst abgelegen, damit sie die anderen Gäste nicht stört. Aber so habe ich herausgefunden, dass sich Wut, wenn man sie wegsperrt, in alle möglichen anderen Gefühle verwandeln kann. Schuld, Scham und sogar Depression. Es ist am besten, Wut genug Raum zu geben, um ihren Lärm zu machen, damit sie schnell verschwinden kann. Also was da ausgesagt wird, dass sich Wut auch in andere Gefühle verwandeln kann, wenn man ihr nicht den nötigen Raum gibt, das ist genau das, was auch die Psychologen uns sagen. Ich habe das auch bei Udo und Gabi Frick-Bär in dem Buch über Gefühle so gefunden. Das zitiere ich ja ganz gern, das große Buch der Gefühle. Auch da steht, dass Depression oft eine unterdrückte, ungelebte Wut ist. Mir hat es mal ein Psychiater erzählt, der auf einer Notfallstation arbeitet, also da, wo Leute wirklich nach einem Suizidversuch dann eingeliefert werden. Und er hat erzählt, das Erste, was er dann diese Menschen fragt, wenn sie wieder einigermaßen klar und bei Sinn sind und ansprechbar sind, er geht dann immer hin und stellt ihnen eine Frage, nämlich, auf wen waren sie denn eigentlich so wütend? Und er sagt, dass diese Menschen immer einen Namen sagen. Ja, und damit kann er dann natürlich arbeiten, weil hinter dieser Depression, wegen der sich dieser Mensch hier versucht hat zu suizidieren, steckt eine Wut, die sich einfach andere Wege gesucht hat, die sich dann gegen den Menschen selber gerichtet hat. Ich frage mich angesichts dessen, wie weit verbreitet wirklich Depression in unserer Gesellschaft ist, wie viel davon ist eigentlich nur Wut auf irgendwas, auf irgendwen? Wut auf irgendwas, was nicht stimmt und was verändert gehört. Da finde ich, ja, sollten wir nicht mehr Mut zur Wut haben. Wut kann auch noch anders umgetauscht werden. Das schreiben die Bears in ihrem Buch, zum Beispiel in Sex. Muss ich, glaube ich, nicht näher erklären. Ich denke nur an die Kraftausdrücke, die damit verbunden sind. Ja, ich stelle mir so vor, man könnte eigentlich mal ins KitKat gehen und dort alle Leute fragen, worauf seid ihr eigentlich gerade so wütend? Oder Wut kann auch umgetauscht werden in Arbeitssucht. So, ich will mich von meiner Wut ablenken, packe einfach meinen Schreibtisch immer voller. Auch da kennt ihr sicher genug Beispiele. Wut braucht ihren Raum. Also Wut ist eine ganz grundlegende Emotion in uns und die hat auch ihren Sinn. Und es ist gut, sie zu spüren, es ist auch gut, sie zu äußern. Dieser Psalm 58 hier ist ja vielleicht sowas wie ein Wutraum in der Bibel. Deswegen brauchen wir den. Ja, also das ganze Buch der Psalmen, das ist ja so ein einziges Grand Hotel der Gefühle. Da kommt ja wirklich alles vor, Trauer, Freude, Scham und so weiter. Und hier haben wir einen Wutpsalm. Und hier ist ein Mensch, der Gott gegenüber wirklich abkotzt, weil er das vor Gott darf. Wenn wir uns also fragen, ja, darf man das, darf man so reden? Ja, man darf, nämlich mit Gott. Der hält das aus. Gebete können und dürfen wütend sein und ungefiltert und ungeordnet. Ja, trauen wir uns das? Es gibt einen katholischen Theologen, Johann Baptist Metz, der ist vor ein paar Jahren gestorben, der hat in seiner Abschiedsvorlesung von der Uni seiner Nachwelt die folgenden Sätze mitgegeben. Zitat: Die Sprache der Gebete ist nicht nur universeller, sondern auch spannender und dramatischer, viel rebellischer und radikaler als die Sprache der zünftigen Theologie. Sie ist viel beunruhigender, viel ungetrösteter, viel weniger harmonischer als sie. Da ist Geschrei und Jubel, Klage und Gesang, Zweifel und Trauer und schließlich Verstummen. Die Sprache der Gebete ist viel widerstandsfähiger, viel weniger geschmeidig und anpassungsbereit, viel weniger vergesslich als die platonische oder idealistische Sprache der Theologie. Ja, ich finde, wir können uns im Gebet noch viel mehr trauen. Es geht im Gebet ja gerade nicht darum, eine besonders heilige oder salbungsvolle Sprache zu finden, sondern Gott interessiert sich dafür, was wir wirklich empfinden. Ja, der durchschaut uns ja sowieso und weiß das alles schon längst. Ja. Aber ich glaube, er freut sich, wenn er das von uns hört. Wenn wir uns trauen, Gott das zu sagen, was wir gerade empfinden, so ungeordnet und so voll mit wüsten Wörtern, wie es nun mal vielleicht gerade ist, Gott hält das aus. Gott hält das aus. Ich glaube, hier steckt der Schlüssel dafür, wie verhindert werden kann, dass unsere Wut in aller Maßlosigkeit in unsere Umwelt und unsere Mitmenschen zerstört. Gott ist der Einzige, der das abfangen kann. Und deswegen brauchen wir Gott auch an der Stelle. Wir hören das auch in diesem Psalm, wie der Mensch schreit, Gott, gibt es dich wirklich? Dann, ja, er braucht Gott wirklich an der Stelle. Ich glaube, mit Gott ist es so ein bisschen wie ich das zu Hause manchmal erlebe, wenn so unsere Söhne aufeinander losgehen, die streiten sie ja nun manchmal und auch als sie noch kleiner waren, haben sie sich auch mal gerne gegenseitig gebissen und so. Und ich erinnere mich, wie ich manchmal dann einfach wirklich mit der Hand dazwischen gegangen bin und dann oft selber auch was abgekriegt habe. Das ja, war zu Hause manchmal eher lustig, aber ich glaube, bei Gott ist es wirklich auch ganz ähnlich. Gott springt hier dazwischen. Der hält die Hand zwischen uns, unsere Wut und den Rest der Welt. Und Gott lässt sich beißen, der lässt sich wirklich wehtun mit voller Wucht. nämlich in der Person von Jesus. Jesus war Mensch und gleichzeitig Gott. Ja, lässt sich schwer vorstellen, aber genau in dieser Gestalt von Jesus lässt Gott sich treffen von der Wut, die wir Menschen in uns tragen. Und er hält sie aus, also eigentlich er hält sie nicht aus, er stirbt wirklich daran, aber er überwindet das. Also er überwindet diese ganze Wut, diesen ganzen Zyklus aus Gewalt und Gegengewalt, der sich daraus ergibt. So in Jesus verschluckt sich dieses ganze System aus Wut und Rache irgendwie an sich selbst. Am Kreuz betet Jesus ja selber, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das finde ich interessant hier, dass Jesus nicht selber vergibt an der Stelle. Nicht mal der kann das in diesem Moment, sondern er bittet Gott darum, dass der vergibt. So in diesem Moment, wo sich da alles verfinstert, ist auch Jesus plötzlich weit entfernt von Gott. Und an das dürfen wir uns anschließen. Also wenn wir selber nicht vergeben können, wenn wir das in uns irgendwo nicht finden, Gott, vergib du. Wir dürfen das abgeben, weil am Ende erweist sich Gott stärker als der Tod und Gott kann das Ganze lösen. Das ist so unsere christliche Hoffnung, dass Gott stärker ist als alle Wut, die wir in uns drin tragen, dass er diese Wut aushält und dass er diese Energie von uns so lenken kann, dass daraus was Gutes entsteht. Ich habe hier zum Schluss noch ein Gedicht. Ich habe das alles auch in dem Programmblatt liegen. Das ist ein Gedicht von Erich Fried. Erich Fried war Jude. Sein Vater ist 1938 von der Gestapo ermordet worden und er selber konnte nach London fliehen. Dort ist er dann auch, hat er bis zu seinem Tod dort gewohnt. Und Erich Fried hat also wirklich gewusst, wovon er schreibt, als er dieses Gedicht geschrieben hat. Ich stelle dieses Gedicht ganz an den Schluss, weil ich finde das so stark, dass eigentlich danach nichts mehr kommen kann. Und ihr merkt da drin das Wörtchen fast, also steht da schon im Titel. Und ich finde es so stark, weil dieses Fast, was hier immer wieder vorkommt in diesem Gedicht, dass das eine Art von Gnade ausdrückt. So alles passiert nur fast. Und dadurch öffnet sich wie ein Spalt, durch den Hoffnung hindurch scheint, wo Gnade hindurch scheint. Die Gewalt setzt sich an der Stelle nicht fort. Die Wut ist da, man merkt das, aber das eine Zahnrad greift nicht in das nächste und es gibt diese Spirale der Gewalt nicht. Es passiert alles immer nur fast. Es ist fragil, das Ganze, aber es gibt Hoffnung. Das Ganze ist natürlich total aktuell, das habt ihr inzwischen sicher gemerkt. Deswegen hat das die FAZ auch vor kurzem abgedruckt, denke ich. Hier ist das Gedicht. Fast alles. Ich habe meine Lehrzeit hinter mir. Ich lernte hören und sehen, fast alle Menschen taten fast allen Menschen fast alles. Und fast alle Menschen, denen fast alles angetan wurde, sagten dann mit fast versagender Stimme, der Tag wird kommen. Der Tag, an dem wir fast allen fast alles antun werden, was sie uns angetan haben. Ich hörte sie das selbst sagen, fast wörtlich. Und solange das fast alles ist, was sie wollen, oder fast alles, was sie wissen von dem, was sie wollen, wird dieser Tag, von dem sie fast alle träumen, immer wieder nur fast kommen, nie ganz wirklich. Wirklich, das habe ich gelernt und möchte fast sagen, so gelernt, dass mir Hören und Sehen verging. Ich habe jetzt meine Lehrzeit fast hinter mir. Amen.